Yes, here we go. Folge 438, Ben spricht Podcast von Benjamin Weinand. 438 Folgen bedeutet 438 Wochen gibt's diesen Podcast. Wie viele Wochen hat das Jahr? 4 mal 12, 48 durch 4, 10. Boah, ey, lass das mal hier 8. 8 Jahre laufen die ganze Scheiße. Und ich stehe wirklich unter dem positiven Einfluss von Lysergsäure-Diethylamid. Quatsch. Ich stehe unter dem positiven Einfluss von Schrotthagen. Ich habe irgendwann jetzt entdeckt, dass Schrotthagen, die haben ja ein neues Album rausgebracht, ihr wisst, die Techno-Combo-Band, dieser geile alte Typ, der Filmmusik geschrieben hat und dann so ein junger Typ, der so klassische Musik und so studiert hat und die beiden haben so ein Elektro-Combo-Ding gestartet vor ein paar Jahren und dann Schrotthagen, einfach nur eine geile Band, also hört es euch an und jetzt diese Woche habe ich geguckt, ach, da gibt es was Neues und... Das Album Nostalgie und Traurigkeit, das war die ganze Zeit schon irgendwie draußen, aber da ist jetzt ein neuer Song drin und der heißt Das Omen. Junge. Hat der mir das Hirn weggeblasen die ganze letzte Zeit. Unglaublich. So, zweite Sache, heute geht es übrigens um Humor. nur mal kurz weggeteasert, sollen wir am Anfang so machen. Am besten so einen Ausschnitt auch noch so reinmachen, was man später sagen wird am Anfang, damit die Leute hooked sind, ne? Und ja, und dann erst anfangen mit dem eigentlichen Podcast. Und dann 5 Jahre beschweren sich die Leute dann, ist irgendwie alles das gleiche Format und jetzt braucht man wieder was Neues. Und dann geht es wieder irgendwie was komplett anderes. Und dann ziehen die Leute sich das dann halt rein, ne? Also das ist so ein bisschen wie, die Leute wissen nicht, was gut für sie ist, ne? Es ist dann immer wieder erst, ja, Podcast-Formate, Kurzformate. Und dann ist es so, ey, das ist total erfrischend. Die reden 18 Stunden miteinander. Das ist total deep. Und nach 7 Stunden kommt da mal so ein ganz krasser Gedanke. Und so. Und dann geht es wieder zurück, diese ganze Entwicklung. Und dann sagen sie, ja, den krassen Gedanken, pack den direkt am Anfang vom Podcast. Dann wissen die Leute, warum sie 16 Stunden zuhören sollen. Und dann heißt es wieder, nee, mach maximal 2 Stunden. Nee, am besten so, ja, irgendwie nur 1 Stunde. Oder öffentlich-rechtlich so 40 Minuten. Und dann so ganz krasser Impact für die Leute und dass sie was mitholen können. Und mach noch so ein Service-Ding rein und sowas, ne? Und 5 Jahre später ist dann wieder, nee, laber 18 Stunden. Und irgendwann geht's um deine Masturbationsfantasien. Und dann kommen wir wieder von vorne an. Also mit jeder neuen Entwicklung ist sofort so eine Achterbahnfahrt der Mikroentwicklung innerhalb so einer Entwicklung findet dann statt. Es ist langweilig und mittlerweile nach 438 Folgen oder was, hat sich jetzt wieder komplett nochmal zurückentwickelt, bis es wieder sich hinentwickelt hat. Und am Ende des Tages denke ich mir, ich mache die ganze Scheiße von Anfang an immer gleich. Das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche. Ich habe letztens wieder diskutiert mit jemandem, dass wir in der Mosel nicht Kirche sagen können, so wie es halt Kirche ist. Also ich sage jetzt mal die Frucht, das ist bei mir die Kirche. Aber wenn ich sonntags in die Messe gehe, dann gehe ich auch in die Kirche. Und habe dann einen Unterschied gemerkt? Nee, ich auch nicht, weil ich noch nie irgendwo einen Unterschied gehört habe. Rede ich mich wieder in Rage. Was haben wir jetzt alles gesagt? Ah ja, ich stehe unter dem Einfluss von Schrotthagen, Das Omen. Hört euch das bitte an. Das ist jetzt mein ganz wichtiger Service-Tipp für euch. Also damit ihr auch so ein bisschen Mehrwert generiert aus diesem Podcast. Ja genau, nehmt das alles schön mit. Und ich stehe unter dem Einfluss von dem dümmsten Gespräch, das ich jemals am Nachbartisch miterlebt habe, wirklich. Ich war mit den Kindern alleine essen. So, das ist ja noch schlimmer, weil normalerweise rede ich dann mit meiner Frau und rede dann halt mit der und ich kriege dann halt nur 80% aller Gespräche an den Nachbartischen mit, weil ich halt 20% mich ja auch noch um meine Frau kümmere. Ja? Ich bin ja kein Unmensch. So, jetzt ist es aber so, saß ich mit dem Fugazi mit den 2 Kindern draußen, schön Terrasse da. Was heißt Terrasse? Gibt es hier keine Terrassen? Bürgersteig, das war halt. So, mit beiden Kindern. So, jetzt ist es so, dass ich da nicht jetzt die komplette Erkenntnisphilosophie mit meinem Sohn, der erst 3,5 ist, durchdiskutiere und keine Ahnung, irgendwie über den Einfluss Nietzsches auf die Nazis oder sowas spreche oder ja, ne, das mache ich nicht. So, die reden dann, ah, guck mal, Papa, kann ich da im Stickeralbum den Panda-Bär, hilfst du mir, den da rauszumachen? Sag ich, ja klar, aber da ist jetzt nicht mein kompletter Geist für gefordert. Das heißt, ich krieg dann alle Nachbartischgespräche mit und hinter mir saßen 4 Mädels und dieses Gespräch fand auf Englisch statt. Ich schätze mal, also es waren 3 Deutsche. And they spoke English like that. And very slow and very, they thought about every word they said. And it was very easy to get the whole conversation because they talked like that. Okay? Und also, wahrscheinlich war noch nicht mal jemand, der englischsprachig war, darunter. Aber wahrscheinlich war eine von den vier, hatte irgendwie einen irischen Großvater. Und deswegen, I'm quarter Irish and so let's speak English here. Keine Ahnung. Jedenfalls haben die Englisch geredet. Aber die haben alle so beschissenes Deutsch-Englisch geredet. Und ne, bevor es jemand hier einen falschen Hals kriegt, ich spreche auch kein anderes Englisch. Weil das wäre auch bescheuert, weil ich verfickt normal ein Deutscher bin. Einfach. So, und ich spreche Englisch auch so mit meinem Akzent, because people from Italy, they don't care really much if they speak English like that, and nobody cares as well. Aber nur die Deutschen machen sich einen Kopf darüber, dazu am besten irgendwie so einen scheiß englischen Portsmouth-Accent noch irgendwie sich drauf schaffen und da noch 4 Wochen in so einem scheiß Bootshaus irgendwie ein Praktikum machen, damit sie da den Local-Accent irgendwie mitkriegen, damit sie irgendwie als Engländer rüberkommen. Who the fuck cares? Wer um Himmels Willen will überhaupt Engländer sein? Meine Schwester ist aktuell in England, liebe Grüße. Hat sie mir ein Foto geschickt in die Familiengruppe, dachte, wo ist die denn jetzt schon wieder? Das ist so Südafrika. Da habe ich so gegoogelt, hin und her, wo ist das, was sie da schreibt? Nee, waren die in England. Krass. England, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich 2-mal. Und wenn man da so über die Countryside fährt in England, ich bin wirklich, ich liebe die ja, ne? Was sind das für geile Leute, die Engländer, ey. Oh, immer so geilen Smalltalk und immer hier so polite und hier und da und oh, liebe das, ey. Europa eh, Beste. Ey, Europa, ich sag dir, ey, ist Beste, ey, ohne Scheiß. Mir gefällt richtig gut hier in Europa. So, jetzt wollte ich, bescheuerte Gespräch ever am Nachbartisch. Wird jetzt bisschen kinky, wie man heutzutage sagt, ne? Also Finger über der Bettdecke lassen, ne? Wenn ich jetzt hier anfange zu erzählen. Es wird später noch um Humor gehen. Nur, dass ich es nochmal teaser. Wie auf so einer, kennt ihr das, wenn ihr früher diese Dokumentation geguckt habt, die so für Amis gemacht haben, wurden, die halt nur noch so seppen und dann wurde immer wieder, alle 3 Minuten wurde wiederholt, was bisher gezeigt wurde und was bald noch kommen wird. was waren das für Dokus? Auf D-Max oder sowas? Und dann wurde immer gesagt, ja, und das kam gerade und das wird es gleich nochmal kommen. Und dann wurde eigentlich von 5 Minuten war immer nur 2 Minuten Inhalt. Also neuer Inhalt. Das war verrückt. So, ich werde auf einmal hellhörig. Da sagt eine so am Nachmittag, yeah, you know, he's very sensitive, so. Und ich dachte so, sensitive? Ah, okay, warum, wieso? Ah, okay, habe ich verstanden. Sie redet über ihren Freund. So, und jetzt formuliere ich es mal auf Deutsch. Also sie haben halt rumdiskutiert, dass die eine Tussi sich extrem dran gestört hat, dass wenn immer sie ihrem Freund halt näher kam und sie so kuscheln wollte, hat sie... Ist das geil, ey. Oh, ich liebe mein Leben, ey. Ich liebe dieses Jahr 2025 und ich liebe es, da einfach beim Italiener zu sitzen und mir diese Scheiße am Nachbartisch anzuhören. Es ist einfach nur genial. Sie war irritiert davon, beziehungsweise fand das nicht so schön. Jedes Mal, wenn sie sich ihrem Freund nähert, kriegt der Freund halt eine Erektion, einen Ständer, einen Boner, ne? Weiß nicht, ob sie das Wort Boner gesagt hat, wäre ich ja noch hellhöriger geworden. Ich glaube, sie hat es irgendwie anders formuliert. Und das findet sie natürlich nicht so schön, weil sie will ja nicht jedes Mal, wenn sie sich ihm nähert, sexuelle Interaktion, so. Und dann überlegt sie jetzt mittlerweile schon, soll sie sich ihm denn überhaupt nähern? So. Und oh, ich wäre, mein Gott, ey. Hätte ich irgendwie da 2 halbe getrunken, hätte ich gesagt, komm, ich drehe mich mal um und erkläre es den 4. Wäre ein bisschen übergriffig gewesen, aber ich hätte den 4 einfach dann mal so ein bisschen das so erklärt alles, ne? Aber okay, ich verstehe es aus beiden Perspektiven, aber was willst du machen? Sie hat dann weiter erzählt, so dann, ja, wenn ich da jetzt dem jedes Mal gebe, was er will und hin und her, das ist ja dann auch blöd, weil ich muss auch für mich einstehen und was ich dann auch nicht will und sowas. Und das muss ich auch für mich lernen. Denke ich so, ja, gut, also wenn ihr eure Generation auf 1 komplett optimiert ist, dann für eure Rechte einzustehen und für das, was ihr wollt und macht und tut. Also wenn die Trümmerfrauen damals nach dem Krieg so die ähnliche Herangehensweise ans Leben gehabt hätten, ja, dann müsste ich jetzt noch jede Woche da unten kehren, weil das Nachbarhaus immer noch komplett abgerissen wäre. Also verstehe ich alles, gibt jede Generation, hat ihre eigenen Herausforderungen, hat ihre eigenen Themen auch zu gehen und findet da auch eine graduelle Weiterentwicklung überall statt. Man muss halt nur gucken, ab wo überpaced man. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Tussi da ihrem Macker jedes Mal den Schwanz blasen soll, so kann man es so sagen, wenn der halt Bock darauf hat, da muss man halt da irgendwie drüber reden. Ne? Aber ich fand es halt total interessant. Ne? Da haben die sich dann alle dazu eingeklinkt und haben sie halt total bestärkt. Und ich habe nur im Hintergrund gedacht, mein Gott, ey, der arme Typ. Der arme Typ, ey. Die kommt heute heim vom Pizzaessen, ey. Er denkt, oh geil, jetzt haben wir hier eine Woche, können wir schön heute vielleicht rumvögeln oder sowas. Ne? Der mit 22 eh, keine Ahnung, ein Sack irgendwie so aufgebläht. Mein Benni ist sei nicht so vulgär, aber ist so ein Sack, was weiß ich, so aufgebläht in dem Alter wie so ein, wie so die Hindenburg damals kurz vor der Explosion. Benni, heute bin ich aber wirklich on fire. Ja, gefällt mir richtig gut. Schrotthagen hören vom Podcast. Muss ich mir auf die Fahnen schreiben. Jedenfalls, dann kommt die heim und sagt dann, heute lasse ich ihn zappeln. Nein, nein, nein. Jetzt wird erstmal 18 Stunden gekuschelt. Und dann nach der Dienstreise von 3 Wochen, dann gucken wir mal, ob sich da, ne? Also unglaublich. Da denke ich mir so, diese Generation steht sich selbst im Weg. Und das ist eine wunderbare Überleitung zum Thema Humor. Ich hatte aktuell jetzt mit einem Fotograf und Freund von mir, Lars Wunderlich, ganz, 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 ganz toller Mensch, mit dem habe ich einen Podcast aufgenommen. Das heißt, es ist kein echter Podcast, der im Rahmen dieses Podcasts hier erscheinen wird. Aber wir haben ein Gespräch geführt über halt hier die Mikrofone, die ich halt hier so habe. Und wir haben da so Bits gesammelt, die wir halt für Social Media nutzen, für sein Marketing und so weiter. Also auch sowas mache ich. Also da könnt ihr gerne, wenn ihr da irgendwie ein Einzelunternehmer habt oder auch eine kleinere Unternehmung und ihr sagt, hey, wir wollen irgendwie uns auch audiomäßig präsentieren, dann könnt ihr gerne, kann ich das gerne mit euch machen. Und dann hat man halt ein Audioformat, was man da mit Video unterlegen kann etc. Jetzt im Fall von Lars geht es dann um Trailer, da geht es dann um Social Media Bits, die man halt mit seinen Fotos unterlegen kann und so weiter. Ne? Und jetzt spiele ich gleich mal eine Story ein und der Lars ist wirklich ein ganz toller Storyteller und hat eine wunderschöne Sprache, ein wunderschönes Storytelling an sich. Und diese Story habe ich mehreren Leuten so auch erzählt, wie die so stattgefunden hat oder auch vorgespielt. Und einige, auch jüngere Menschen, denen ich das so gezeigt habe, die konnten so mein Lachen im Hintergrund nicht wirklich nachvollziehen. Also die haben diese Story gehört und keine Angst, also ihr dürft gespannt sein, ihr hört diese Story gleich. Ich spiele die euch ein, Originalton von Lars gleich, ne? Und ich finde, das ist mittlerweile so mein Humortest. Wer diese Story, die der Lars da erzählt, nicht irgendwie im Ansatz irgendwie geil findet und einfach nur lustig und zum Schießen, mit dem kann ich humortechnisch leider nichts anfangen. Und ich glaube, Personen die werden mich dann einfach wahrscheinlich nicht zum Lachen bringen. Vielleicht werde ich sie in einem von 10 Fällen irgendwie zum Lachen bringen, aber mir wäre es lieber, wenn ich auch ab und zu mal was zu lachen habe. Aber von Leuten, die diese Story, und das ist so für mich so ein Humortest, bisher war so dieser Humortest für mich die Szene von Larry David in Curb Your Enthusiasm, wo er neben dem Typen im Flugzeug sitzt und ihm erklärt, dass er doch keine kurzen Hosen im Flugzeug tragen soll. Und das ist auch für mich so eine Humor-Ikone einfach. Larry David, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Mann ist 78 Jahre alt, der stirbt bald, ey. Dann sterben solche Menschen. So, und was bleibt übrig? Und jetzt kommt's. Es bleiben Leute übrig, die, und die Story, die gleich der Lars erzählt, ja, da geht's vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ist das ein bisschen grenzwertig. Aber wer diese Metaebene der Komik darin nicht erkennt und nur auf diese verbalisierte Ebene des, ah, oh mein Gott, oh Blut, oh, da spritzt sich, da rammt sich jemand ein Messer in den Arm, oh mein Gott, und nur mit Mitgefühl reagiert an der Stelle, ohne die Gesamtkomik zu erkennen in der Gesamtsituation, schwierig. Und ich werde später dazu jetzt noch eine umfassende Gesellschaftsanalyse dazu machen, warum ich es tragisch finde, dass viele Menschen das nicht lustig finden. Aber ich spiele jetzt einfach mal das Stück ab. Also viel Spaß, dauert 2 Minuten. Let's go.
Ich habe mal für ein Drogenprojekt fotografiert. Mhm. Da ging es darum, also da war der Auftrag schon, sehr authentische Bilder zu machen. Also wie so ein Tag, das war so ein Kontaktcafé und da ging es darum, einen Tag so zu beschreiben, wie das Leben in diesem Kontaktcafé ist. Also da kommen die Drogenabhängigen rein und können dort spritzen, kriegen Kaffee und können so Spritzen tauschen und so. Genau. Und dann haben die mir so erklärt, wie das so abläuft. Ja, die kommen rein und und dann setzen sie sich an den Tisch und dann bekommen die einen Kaffee. Und dann passiert diese Szene tatsächlich in echt. 2 kommen rein, setzen sich hin. Da steht dann ein Mitarbeiter an der Bar, macht so einen Kaffee. Die setzen sich hin und er schläft ein. Der andere schläft ein. Die sitzen gegenüber, der Kaffee wird kalt, niemand trinkt Kaffee. Dann stellen sie noch ein Schachbrett hin. In der Mitte, das war völlig absurd und alle Viertelstunde kommt jemand vorbei und misst am Puls, ob derjenige noch lebt. Das war die Grundsituation und dann habe ich gesagt, als ich das erlebt habe, wie soll ich denn das fotografieren? Das ist ja kein Kontakt, das ist ja, das, was ich erlebt habe, war ganz emotionale Dinge. Am Abend kommt jemand rein und sticht sich mit einem Messer in den Oberarm, das Blut spritzt, alle sind völlig benebelt, keiner hilft. Ich rufe dann irgendwann so den Notdienst, ja, muss dabei noch, denk so, ich bin im Auftrag, muss das dokumentieren, das ist halt so ein Tag, genau. Vielleicht hatte ich Pech, genau. Ich habe dann sind die Drogenabhängigen auf mich zugekommen, wie kann ich das fotografieren? Das war eine totale Grenze, es war für mich eine totale Grenzerfahrung. Das Beste war, sind für mich sehr berührende Bilder entstanden. Ich habe keine Menschen vorgeführt, die sind übrigens auch nur getaumelt. Man brauchte auch keine Gesichter, für mich waren die Gesichter nicht anwesend, der Drogenabhängigen. Ich habe sie oft von hinten fotografiert, es hatte auch so Datenschutz, aber die sind auch nicht gerade gelaufen. Ich habe so schiefe Bilder gemacht, so in so Gängen sind die dann so auch gehangen dort in diesem Drogencafé. Also das war so ein Buchprojekt und dann zeigen wir so die Bilder und präsentieren die so und dann sagen die, das haben wir uns nicht so vorgestellt. Ich vermute, es war ihnen doch zu realistisch. Ja? Die hatten sich so vorgestellt, da sitzen 2 am Kaffee und trinken einen Kaffee und unterhalten sich. Das haben sie sich vorgestellt. Aber das hat nicht stattgefunden. Ja, sehr lustig. Hab kein Geld dafür gekriegt. Wir haben das abgelehnt.
So, Ende des Einspielers. Also ihr hört ja schon im Hintergrund, wie ich mich da komplett totlache. Und das ist für mich so ein Inbegriff auch von Humor, ist so dieses Brechen der Erwartungshaltung. Also da gibt es dann Leute, so Sozialpädagogen, die sich so denken, hey, lass uns da mal so ein Buchprojekt machen und so. Lass uns da so einen Fotografen holen und so. Es wird total toll und Kontaktcafé und die Leute sollen dann Kontakt haben. Ist halt völlig fernab von der Lebenswirklichkeit eines Junkies. Und dann... als das mit dem Schachbrett da noch war und diese Vorstellung, dass er jetzt so zwei komplett, also ihr kennt den Film Trainspotting, den habe ich mir danach, als ich das dann mit dem Lars aufgenommen habe, auch nochmal reingepfiffen, um so ein bisschen mehr in die Lebenswirklichkeit eines Heroinabhängigen reinzukommen, weil Heroin habe ich tatsächlich nie konsumiert. Vielleicht kommt es noch, vielleicht hat draußen einer Bock. Es ist ja so ein bisschen, Max Gold hat da mal einen geilen Text drüber geschrieben. Heroin raus aus den Bahnhofsvierteln, rein in den Wellnessbereich. Also er würde gerne mal Heroin konsumieren, wenn es doch irgendwie unter ärztlicher Aufsicht und vorher noch irgendwie so eine Massage und sowas, ne? Also er wäre dafür eine ganz andere gesellschaftliche Herangehensweise. Ja. Und ja. Jetzt habe ich dieses Bit, was der Lars da erzählt, so ein paar Leuten getestet und haben dann einige so darauf sich geäußert. Ich hatte das auch gestern in Instagram-Stories auch noch so ein bisschen thematisiert. Und ja, meine Theorie einfach ist dazu, ich gehe jetzt einfach mal zurück in die 90er Jahre, als ich so 12, 13, 14 war. Das war so 95, 96, 97. So. Und da hatte man kommt halt mit den Kumpels zusammen, man steht irgendwo, man macht die ersten Erfahrungen mit Alkohol, man holt mal einen Kasten Stubbis und trinkt den mal und man muss sich so in der Peer Group letztlich beweisen. Also man muss irgendwie zeigen, ey, okay, ich bin jemand, auf den ihr zählen könnt. Und was war das bei uns damals? Bei uns damals war das, dass du ein guter Shit-Talker bist. Dass du geile Sprüche machen kannst. Dass du lustig bist, andere zum Lachen bringst. So, da waren vielleicht ein paar dabei, die gesagt haben, hey, ich will der beste Feuerwehrmann hier im Dorf sein. Ich will irgendwie der beste Fußballer sein. Aber eigentlich ging es darum, ordentlich, also wirklich schlagfertig zu sein, gute Sprüche rauszuhauen, immer einen Gag halt auch weiterzutreiben, eine gute Humorbasis zu haben. Und da gab es jetzt keine Tabus. Und natürlich wurde da auch mal über die Geschmacksgrenzen hinaus, wurden dann mal Gags gemacht. Aber nie irgendwie so exklusiv oder ablehnend oder sonst was, so wie das ja dann immer unterstellt wird, wenn man sagt, hey, man will die komplette Humorbandbreite letztendlich haben, ne? Und das war halt das, wie ich so sozialisiert wurde. So, und das war auch, wenn jetzt Freunde das hören würden, die damalige Zeit auch so genau so mit im Kreis gestanden haben, und das hören ja jetzt auch einige von denen, denke ich, die werden bestätigen, ja, darauf kam es an. Da gab es jetzt sonst nichts anderes. So, Punkt. So, und wenn man einmal diesen Modus im Kopf hat, dann ist das nur schwer, auch wieder rumzustellen und dann irgendwie da wegzukommen, weil es ist was Identitätsstiftendes. So, dann hat sich das aber, wenn man es jetzt mit heute vergleicht, also alle meine Kumpels jetzt so von damals, die würden über dieses Bit von dem Lars, was er da gerade eingesprochen hat, total sich totlachen, würden diesen Ebene halt einfach auch kapieren. Heutige Generationen, die würden sich die Ebenen rauspicken, wo sie es für moralisch verwerflich halten, sich darüber auch nur lustig zu machen. Also die würden dann sagen, Mensch, über Heroinkranke ist aber wirklich schwierig. Ach, und da hat sich da jemand in den Arm gestochen. Es war bestimmt eine total leidvolle Erfahrung für denjenigen. Und darüber jetzt sich lustig machen, das ist aber wirklich überhaupt nicht schön, oder? Und und ja, es stimmt. Natürlich, das ist total valide. Aber auf einer fucking anderen Ebene. Punkt. Weil was der Lars in diesem Bit ja zum Beispiel beschreibt, ist diese Hin- und Hergerissenheit zwischen ich will auf der einen Seite helfen, aber keiner hilft. Würde das jemand von den Leuten da thematisieren? Oh mein Gott, ja, es waren ja Junkies. Ist das vielleicht doch nicht so, ja, irgendwie... sind das doch nicht so soziale Leute? Ist das vielleicht doch das Asozialste vom Asozialsten, wenn man in sich in so einen Zustand begibt und keinem anderen mehr helfen kann? Das sagt Lars ja auch in einem Teilsatz. Niemand hat darauf reagiert. Aber von ihm wird dann erwartet, darauf zu reagieren und nicht seinem Auftrag nachzugehen und das zu fotografieren. Ich hebe es jetzt extra auf die Ebene, auf der die Moralisten argumentieren würden, auf die ich mich überhaupt nicht bewegen würde, weil es für mich selbstverständlich ist. Aber ich mache es jetzt extra, um nämlich eins zu zeigen. Welche Welt haben wir, wenn derjenige, der nicht mehr, hey, den geilen Gag, das gute Miteinander, auch mal eine Distanz zur Realität, zu sich selbst, zu den Geschehnissen schafft und darüber lacht, der Sieger ist, sondern nur noch derjenige, der in allem die moralische Verwerfung, das, oh mein Gott, das kann man nicht machen, das ist ausgrenzend und so weiter sieht. Ich sag euch, in welche Gesellschaft wir dann geraten. Wir geraten in eine Gesellschaft voller depressiver, angstvoller Menschen, die mit ihren eigenen Gedankenassoziationen ja Angst haben, damit nach außen zu gehen und vielleicht ein fröhliches Miteinander zu haben, weil sie Angst vor der Bewertung des anderen haben, weil es moralischen Ansprüchen nicht genügen kann. Und das ist das Paradoxe unserer Zeit. Wir haben den höchsten moralischen, auch messbaren Wert, also wir haben die höchste Gleichberechtigung aller Zeiten, wir haben den geringsten Rassismus aller Zeiten, wir haben die größte Gleichheit vor dem Gesetz aller Zeiten, aller Kulturen, aller Gesellschaften und dennoch die größte Dämonisierung unserer Gedanken und unseres Gesagten. Und das ist was, wo ich sage, Leute, da wünsche ich mir lieber die Zeit von 1996 zurück, als es nämlich dann eher darauf ankam zu sagen, hey, lass uns eine gute Zeit haben. Lass uns auch mal in einem Vakuum der Gedanken über Grenzen hinweggehen und etwas lustig finden, ohne direkt auf diese moralische Ebene einzusteigen und uns damit jeglichen Spaß im Leben zu versauen. Punkt. Und das ist was, bitte, bitte, das ist heute wirklich mein Appell, mein Wort zum Sonntag, Wenn wir in diese Zeit weitergehen, dass nicht mehr derjenige der ist, der irgendwie einen geilsten Gag macht, geilste Miteinander pflegt und so weiter, sondern nur noch derjenige, der irgendein Triggerwort hört, Hitler, Holocaust, eine Hautfarbe und dann geht es sofort so, oh, wow, 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 ohne dass auch nur ein Müh intellektueller Anstrengung unternommen wird, um sich anzuschauen, ah, auf welcher Ebene funktioniert denn eigentlich dieser Gag? Und ich habe es schon so oft erlebt, also gerade bei jungen Millennials, also ich bin ja eigentlich ein Millennial, also genauso wie Leute, die 1995 geboren sind. Ich beobachte aber erhebliche Unterschiede in der Sozialisation zu diesen Menschen, weil jungen Millennials, anders als die Gen X oder die Alt-Millennials, bringen oftmals nicht die Fähigkeit mit, Dinge in einem Vakuum zu denken, Dinge in ihrer Gesamtheit auch mal sich anzuschauen, sondern reagieren wie konditionierte Frettchen oder Pavlovsche Hunde auf einzelne Trigger-Words, ohne den Gesamtkontext anzuschauen. Also dann ist es sofort Hitler, Holocaust, Hautfarbe und dann geht sofort diese Programmierung los, wo ich denke, wow, wow. Also jeder mit einem IQ, vielleicht über 95, würde sich noch die Mühe machen, sich über den Gesamtkontext Gedanken zu machen. Und da lobe ich mir einfach so die angelsächsische Kultur, wo ich so einfach denke, mein Gott, ey, was ist, wenn diese Leute alle sterben? Ey? Ich habe wirklich, also wenn Leute wie Louis C.K. oder Larry David, wenn so Leute sterben, was bleibt dann? Haben wir dann irgendwie nur noch mit hypermoralisierenden Individuen zu tun, wo ich mir denke, ey Leute, dann können wir direkt in den Sarg steigen und den Laden hier dicht machen. Aber ich habe da wirklich Hoffnung auf die Generation Alpha, die sich hoffentlich nach all den ganzen progressiven Pseudobemühungen, weil nichts anderes ist es. Es ist eine fürchterliche, widerliche Pseudo-Bemühung der heute Gen Z und Jungmillennial-Progressiven, dass sie in ihrer Vorstellung der Hypermoral lebenszerstörend unterwegs sind, glauben, inklusive Gedanken zu leben, damit den Fortschritt der Gesellschaft zu begünstigen, und in Wahrheit schaffen sie einen faschistoiden gesellschaftlichen Prozess oder bringen den in Gang, und das in einem Zustand, dass sie glauben, auf der guten Seite zu sein. Es ist, wenn man es im gesamtgesellschaftlichen Kontext sieht und dann mal 100 Jahre zurückspult, so auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, da sind von den gedanklichen Mechanismen, die da an den Tag gelegt wurden, hypermoralischer Anspruch, was ist gut, was ist richtig, klare Vorstellungen davon, absolute Allmachtsfantasien, gesellschaftliche Strukturen bis ins Kleinste zu regulieren, etc. Das ist eine Parallele, die wir heute haben zwischen den Linksprogressiven und, sorry to say, den Faschisten von vor 100 Jahren. Das ist leider so beobachtbar. Und ja, ich wünsche mir da die Freiheit zurück, die Freiheit der 90er Jahre zurück, als man sowohl den Intellekt, aber auch die Freiheit sich an den Tag gelegt hat, Dinge in einem Vakuum zu verstehen, zu interpretieren und auch darüber zu lachen, ohne reflexartig seinem nächsten Mitmenschen das Böseste aller bösesten Gedanken und Motive zu unterstellen. Das war eine herrliche Zeit. Aber sie ist vorbei, aber sie wird wiederkommen. Ich glaube fest daran, Progression ist ja insofern auch nur der Fortschritt, inwiefern der stattfindet und wie der stattfindet, das entscheiden die jeweiligen Kulturen in ihren Generationen und kämpfen es auch ein Stück weit aus. Und da bin ich mir relativ sicher, dass da die ein oder andere des Kaisers neuen Kleider-Geschichte ja, sich auflösen wird in den nächsten Jahren. Also, wir bleiben optimistisch. Boah, ich könnte jetzt schon heulen, wenn ich drüber nachdenke, dass Leute wie Louis C.K. oder Larry David sterben werden. Aber es werden neue Nachkommen. Da bin ich mir sicher. Und wenn nicht, seid ihr doch hoffentlich eine derjenigen. Bleibt geil. Schönen Sonntag. Ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. Look in your